über Care-Arbeit zu reden und sich in der Partnerschaft Raum dafür zu nehmen und Zeit dafür zu nehmen, das ist eben diese kleine Revolution, Sorgearbeit in den Mittelpunkt zu stellen, in dem sie sonst nie steht. Es ist ja ein Win-Win an der Stelle eigentlich. Es ist ja eben kein Nullsummenspiel, sondern Bedürfnisse anderer Menschen zu befriedigen, ist eben auch was Schönes. Wenn es Zeit, Kraft, Ressourcen, auch geistige Ressourcen kostet, dann ist es genauso ein wertvoller Beitrag zum Familienleben wie ein Einkommen.
Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher, ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment-Coach, Ergotherapeutin und Mutter von 3 Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Hey, ich freue mich, dass du reinhörst in diese Podcast-Folge, in den genau ungeplanten zweiten Teil von dem Gespräch mit Joe Lücke. Das Gespräch war einfach so schön, ich konnte und wollte es nicht unterbrechen. Ich hätte es auch noch stundenlang weiterführen können. Und es geht jetzt gleich rein und du kannst erfahren oder ihr vielleicht auch als Paar könnt erfahren, warum auch Väter von Equal Care profitieren. Wir sprechen auch nochmal drüber die Bedeutung von der Care-Arbeit, was das ausmacht. Und vor allem gehen wir diesmal auch nochmal ganz praktisch rein, wie denn Equal Care im ersten Schuljahr aussehen kann oder überhaupt, was Equal Care bedeuten kann von Schulkindern. Und ich verrate dir auch noch mein ganz großes Aha, was ich aus diesem Buch raus hatte. Und wir sprechen auch drüber, wie unsere Kinder das erleben und in ihren Rollenbildern und so. Eine tolle Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich mag dich an dieser Stelle auch nochmal einladen zum Schulstart-Bindungsstark-Coaching, wo ich dir eben genau das an die Hand gebe, dass du dein Kind bindungsstark, diese ganze emotionale Arbeit, gut machen kannst. Und das ist nötig. Unser Schulsystem ist marode. Da mache ich dir nichts vor. Und trotzdem stehe ich da seit ganz vielen Jahren, begleite ich Familien an diesem Punkt. Und ich kann dir sagen, eine bindungsstarke Schulzeit ist möglich. Auch wenn nicht alles rosa ist, wenn du die Verantwortung übernimmst. Und wie du die Verantwortung übernehmen kannst, das lernst du in meinem Gruppencoaching. Ab 1. August geht's los. Ein Monat sind wir ganz intensiv im Austausch. Wir treffen uns 6-mal, beschäftigen uns mit den wichtigsten Themen, Hausaufgaben, Eltern-Lehrkraft-Kommunikation, Unterstützung von emotionaler Entwicklung, kognitiven Entwicklung. Wir gucken auf deinen eigenen Schulrucksack, also das ganze Paket, und melde dich jetzt an. Ich freue mich auf dich. Und jetzt gehen wir rein. Die Frage war, Equal Care, gewinnen da nur die Frauen oder gewinnen vielleicht auch die Väter? Die männlich sozialisierten Elternteile.
Nee, es geht nicht so richtig um Gewinnen und Verlieren, aber wir sind eben ganz stark in so einem Mindset von Gewinnen und Verlieren. Ne? Wir denken immer so, wenn wir jetzt abgeben oder weniger machen oder so, dann gewinnt es jemand anderes oder sowas. Es ist wie so ein, ja, es ist irgendwie so immer so ein, wird als Nullsummenspiel gedacht. Und ja, wenn jetzt die Frauen weniger Sorgearbeit leisten, dann müssen die Männer mehr Sorgearbeit leisten und kriegen dann eben weniger Einkommen. Und das wird immer dann direkt so negativ betrachtet, weil die negativen Folgen des Übergewichts der Sorgearbeit bei den Frauen wird natürlich auch immer in finanziellen, in monetären Größen irgendwie gemessen. Aber ich denke, grundsätzlich wäre es wünschenswert, da ein bisschen anders drauf zu gucken und auch dieses Primat des Lebenseinkommens, was man versucht zu maximieren, so ein bisschen in den Hintergrund stellt. Denn was Männer gewinnen können durch mehr Sorgearbeit oder was eben eigentlich eine total erstrebenswerte und tolle Sache ist, ist eben dieser Beziehungsaspekt, der eben durch Sorgearbeit auch entsteht und dadurch, dass man bei anderen Leuten, also dass man die Bedürfnisse von anderen Menschen erfüllen kann, ist auch ja selbst erfüllend. Also es ist ja schon auch was Tolles, Sorgearbeit zu leisten. Und es gibt ja diesen Spruch, sie geben einem so viel zurück, und er wird ganz oft so ironisch gesagt. Und es ist ganz oft ja auch ironisch, weil Kinder ja wahnsinnig anstrengend sind. Aber auf der anderen Seite hat man ja auch richtig tolle Zeiten und richtig tolle Momente. Und ich finde es immer wieder faszinierend, was für interessante Persönlichkeiten da heranwachsen. Und da dabei zu sein, das ist einfach etwas Erfüllendes. Oder wenn ich irgendwie zuhöre, auch bei meine Oma, die sich da so ein bestimmtes Buch gewünscht hat, was es aber dann in der Fassung nicht mehr gab. Keine Ahnung, dann hat sie mal erzählt, dann habe ich mir das gemerkt, und dann mal überrasche ich sie zu Weihnachten mit diesem Buch, und sie freut sich und weint und war so gerührt, dass jemand an sie gedacht hat. Und das macht mich ja dann auch glücklich. Also es ist ja ein Win-Win an der Stelle. Eigentlich. Es ist ja eben kein Nullsummenspiel, sondern Bedürfnisse anderer Menschen zu befriedigen, ist eben auch was Schönes und kann einem ganz viel Sinn und ganz viel Wert geben auf so einer emotionalen Ebene. Und das ist etwas, was männlich sozialisierten Menschen oft so ein Stück weit abgeht, weil die emotionalen Beziehungen nicht so tief sind, die Sensibilität dafür nicht ganz so vorhanden ist und man sich eben eigentlich auch dann der Möglichkeit beschneidet, dieses Glück zu erleben, das entsteht, wenn man jemand anderem ein Bedürfnis erfüllen kann, was wiederum dann die Beziehung positiv stärkt. Und positive Beziehungen ist die wichtigste Prävention, die man vornehmen kann, wenn es um Krankheiten geht. Also nicht um alle Krankheiten, aber auch mentale Gesundheit.
Auf jeden Fall. Also bei Depressionen zum Beispiel ist es ja total klar.
Bei Depressionen ist es klar, aber es gibt auch Studien, dass eben Menschen, die auch körperliche Erkrankungen haben, ich will es jetzt überhaupt nicht kleinreden oder sowas, ne? Ich will nicht sagen, jemand, der keine Freunde hat, wird krank, das ist nicht der Punkt. Aber es kann eben zu einer Heilung total beitragen, wenn da positive Beziehungen sind, weil es eben diese emotionale Ebene einfach total bestärkend sein kann. Und die Männer, die sich dann auch ein bisschen besser um sich selbst sorgen, gehen vielleicht auch dann mal eher zu einer präventiven Untersuchung, zu einer Vorsorge oder so. Es wird was früher entdeckt zum Beispiel. Genau, und Depression hast du schon gesagt, im Bereich der mentalen Erkrankungen haben ja jetzt Männer auch ein höheres Suizidrisiko. Sie sind eher geneigt, Alkohol zu missbrauchen oder auch andere Drogen.
Ja.
Und das sind ja alles auf eine gewisse Art und Weise der Ausdruck von einem emotionalen Ungleichgewichten, einfach einer Unzufriedenheit, einem Unglück, natürlich auch traumatischen Erfahrungen und so weiter, die alle in guten Beziehungskontexten ein bisschen weniger gravierend sein können, wenn man weiß, dass man irgendwo aufgefangen wird. Das sind eben Dinge, die auch durch diese Sorgearbeit entstehen. Freundschaften, Pflege von Freundschaften,
ja.
Geschenke, Fürsorge, Fragen, wie geht's dir? Und dann eben auch selber das so in Anspruch nehmen zu können.
Absolut, das ist auch, ich hatte gerade in einem anderen Zusammenhang nochmal ja auch wirklich Studien, was lässt mich glücklich machen, was lässt mich glücklich und zufrieden im Leben zu sein, und da sind es die Beziehungen. Und in deinem Buch fand ich auch super spannend, das ist jetzt nochmal fast ein Sprung nach vorne, dieses Experiment, wo man, ich glaube, kleine Rhesusäffchen, die haben zwei Nährstellen bekommen. Bei der einen haben sie Futter bekommen und bei der anderen Kuschelei. Also da haben sie irgendwie Styropor und Fell und sowas gemacht. Und dann beobachtet, dass die Äffchen, die Babyäffchen, zu der Kuschelstation die Bindung aufgebaut haben und nicht zu der Essensstation.
Genau, ja. Die haben es, auch wenn es da nichts zu fressen gab, es vorgezogen, eben in diesem warmen, weichen Kontakt zu sein. Und diese Experimente haben ein Stück weit widerlegt, dass Menschen nur essen und trinken und das Dach über dem Kopf brauchen, um irgendwie gut groß zu werden, was man ja ganz, ganz lange auch gedacht hat. Also ich kenne das auch aus meiner Herkunftsfamilie, nicht unbedingt jetzt meine Elterngeneration, eher so die Großelterngeneration, also so diesen Spruch, naja, aber wir haben doch alles gemacht für dich. Du hattest doch immer was zu essen. Du hattest doch immer ein Dach über dem Kopf, du hattest was zum Anziehen. Was willst du denn noch von uns, wenn dann jemand irgendwie mit einem emotionalen Anliegen oder so kam? Also diese Vorstellung, dass es eigentlich reicht, Kinder physiologisch zu versorgen, die wurde dadurch eigentlich ganz, ganz stark widerlegt. Also man kann nicht immer alle Tierversuche direkt auf das Menschenleben übertragen, das geht nicht. Aber es war schon sehr irgendwie klar, also gerade auch interessanterweise eigentlich im Tierreich, wo ja dann eben die kognitiven Fähigkeiten gar nicht so ausgereift sind, ne? Also dass selbst dort diese emotionale Fürsorge und Wärme und so eine wichtigere Rolle spielt. Naja, also jedenfalls ist jetzt ja schon seit einigen Jahren eher aus der Pädagogik und der Kindheitspädagogik ganz klar, dass diese physiologische Versorgung von Kindern überhaupt nicht ausreicht und dass sie zwar vielleicht überleben, aber dass sie auf einer ganz anderen Ebene verkümmern und das auch kein lebenswertes Leben ist. Ne? Genau.
Da sind wir wieder bei dem Bogen. Das würde ich total gerne. Also ich finde es spannend und ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Ich könnte noch viel weiter. Es macht gerade total Spaß. Hatte ich bei deinem Buch auch so, weil wir irgendwie eigentlich vom Gleichen sprechen, aber irgendwie aus unterschiedlichen Perspektiven ein bisschen. Und das finde ich total spannend. Und ich würde jetzt auch gerne sozusagen den Bogen machen. Hier viele Hörerinnen und Hörer. Schule, Kinder durch die Schule begleiten, Einschulung und da jetzt diesen Equal Care Blick drauf richten. Wir beide haben letztes Jahr ein Kind eingeschult, sozusagen. Wir haben das gerade frisch drin. Und jetzt die Eltern, die da davor stehen, welche Aspekte sind da auch gerade nochmal mit der emotionalen Arbeit? Welche Ideen gibt es auch nochmal für Equal Care? Welche Punkte gibt es vielleicht auch, wie wir Veränderungen angehen können?
Ich nehme einmal an, du meinst das jetzt so in der Beziehung, Partnerschaft, Familie, so wie kann man vielleicht diesen Übergang auch nochmal nutzen, um etwas mehr Gleichverteilung der Sorgearbeit zu erreichen?
Ja.
Genau, also um diesen theoretischen Überbau geht es ja nur in der ersten Hälfte meines Buches, in der zweiten wird es ja dann auch ganz konkret und es gibt viele Impulse, wie man es umsetzen kann. Und bei dem Übergang zur Schule fällt mir da sofort ein, dass man ja dort Kontaktpersonen angeben muss, die im Zweifelsfall angerufen werden, wenn irgendwie was ist.
Ja.
Und an der Stelle vielleicht den Namen von Papa zuerst einzutragen. Oder nur die Telefonnummer von Papa zum Beispiel. Um da so eine neue Gewichtung vielleicht hinzukriegen. Ja, es gibt ja auch immer viel zu besorgen für die Schule. Wir hatten so wahnsinnige Listen mit Zeug, was organisiert werden musste. Das ist eigentlich ein ganz tolles Beispiel dafür, für ein Aufgabenpaket, was man einfach so komplett einmal abgeben kann. Sagen kann, so, hier ist diese Liste. Du, ob das jetzt der Partner ist, es kann auch die Oma oder eine Freundin sein. Es sind ja auch immer viele Alleinerziehende,
Ja.
die gar nicht so die Möglichkeit haben, dann in der Partnerschaft direkt zu verteilen. Aber das ist sowas, was man total gut an jemand anderen abgeben kann. Und es gibt ja immer Menschen, die fragen oder die sagen, naja, melde dich doch, wenn du irgendwie was brauchst oder so. Und das ist eine tolle Gelegenheit, weil es nämlich wirklich nervenaufreibend war, diese Sachen zu besorgen. Also mit ganz speziellen Heften und da muss man irgendwie noch Sachen dann im Internet doch bestellen, weil man das nicht alles kriegt und so. Also ich habe es auch nicht gemacht, aber mein Partner hat sehr geflucht, deswegen kann ich sehr empfehlen, das nach Möglichkeit nicht selbst zu machen, sondern genau. Meine Mutter hatte auch angeboten, das zu machen. Das fand ich irgendwie auch sehr nett. Und das dann so auszulagern. Und an der Stelle vielleicht auch für die Zukunft die Verantwortung für die Schulsachen an die andere Person abzugeben. Und auch dem Kind zu vermitteln, ja, wenn du jetzt einen neuen Bleistift brauchst, wenn du hier dieses oder jenes besorgt werden musst, dann fällt das eben jetzt ab sofort in Papas Verantwortungsbereich. Ich habe mich um diese ganzen Kita-Sachen gekümmert, so, und jetzt haben wir hier eine neue Ansprechperson für dich.
Und wie verhalte ich mich sozusagen dann als Mutter, wenn zum Beispiel die Elternabende dann verschwitzt werden und die Zettel nach Hause kommen, dass mein Kind seit 3 Wochen keinen neuen Bleistift hat?
Ja, es wäre natürlich wünschenswert, dass sowas nicht passiert, dass jemand, der dann eine solche Aufgabe übernimmt, die auch entsprechend ernst nimmt. Wenn das nicht der Fall ist, dann hat man es oft mit Herausforderungen zu tun, die nicht über Equal Care lösbar sind. Da muss man eher so ein bisschen auf die Beziehung gucken und darauf, welche Relevanz und welche Rolle diesen Beziehungen auch zugedacht wird. Denn natürlich sind solche Veranstaltungen wichtig, Wenn das jetzt so ist, dass die Mutter, die das vielleicht vorher alleine gemacht hat, sagt, das kann ich aber nicht aushalten. Denn wenn jetzt nur jeder zweite Elternabend besucht wird oder weiß ich nicht, wenn das Kind nicht immer sofort frische Bleistifte hat oder sowas, dann ist das vielleicht keine Aufgabe, die man unbedingt abgeben sollte. Allerdings würde ich schon sagen, dass es eine angemessene Erwartungshaltung ist, wenn jemand sagt, ich übernehme das, das dann auch zu tun. In meinem Buch geht es auch darum, miteinander auszuhandeln und miteinander zu sprechen, was denn so Mindeststandards sein könnten für die Erfüllung von so einer Aufgabe. Was bedeutet es denn, die Schulsachen auf dem Stand zu halten? Was könnte das denn umfassen? Und dann eben gemeinsam zu überlegen, wie flexibel oder unflexibel man das Ganze handhaben möchte. Hier gilt es dann eben zu einem Kompromiss zu finden, der für beide okay ist, sodass man eben, dass keine Seite das Gefühl hat, ich werde jetzt hier bevormundet oder mir wird es wieder aus der Hand genommen, bevor ich überhaupt reagieren konnte und gleichzeitig dann auch einen gewissen Spielraum einzuräumen. Und meistens gibt es da einen Punkt zwischen diesen beiden Polen. Ich mach's sofort und ich mach's nie. Irgendwo gibt's eine Mitte, ne? Auch bei diesen ganzen Themen, was so Sauberkeit im Haushalt angeht. Wenn die eine Person sagt, ich will das Bad zweimal die Woche geputzt haben und die andere sagt, naja, mir reicht eigentlich einmal im Monat, dann gibt es dazwischen meistens eine Frequenz, wo beide sagen, okay, damit können wir leben oder ne, da können wir uns irgendwie annähern und uns dran gewöhnen. Und das sollte auch Teil dann von solchen Verabredungen sein.
Ja, ich finde dieses Mindeststandard total gut, weil das ist dann nicht dieses, was ja irgendwie auch teilweise dann, ja, wenn es dich stört, musst du es machen. Das ist irgendwie
Genau.
sehr einfach abgewegt
Ja.
irgendwie. Oder eben ja auch das und vor allem diese Mindeststandards sozusagen auszuhandeln, ist ja auch wieder super wertvolle Beziehungsarbeit, wo wieder eben beide diese Verantwortung auch zeigen. Wir setzen uns zusammen damit auseinander. Und wenn die Auseinandersetzung ist, also ich habe ja auch Paare oft, dann fällt es auch viel leichter, das dann auch abzugeben, weil ja gespürt wird, dass die Verantwortung übernommen wird, indem wir uns da auseinandersetzen, diesen Mindeststandard zu bestimmen in Beziehungsarbeit, ja.
Also die Herausforderungen kommen oft dann, wenn man eben Sachen erwartet, die unausgesprochen sind.
Ja, genau.
Oder wenn man dann was abgibt und sagt und denkt, die andere Person macht das jetzt so wie ich, aber die andere Person hat eigentlich gar nicht, auch nicht so richtig gecheckt, wie ich das eigentlich mache oder das auch noch nie so genau beobachtet und so. Und wenn man dann eben eine Erwartungshaltung hat, die aus verschiedenen Gründen nicht erfüllt wird und das Ganze dann unausgesprochen bleibt, dann entwickeln sich so Grollmomente oder wenn man so denkt, ach, schon wieder oder sowas, ne?
Ja.
In dem Moment, wo man aber aktiv da dran geht und sagt, lass es uns besprechen, lass uns darüber reden und überlegen, wie das für uns beide funktioniert, dann kommt man raus aus dieser passiven Erwartungshaltung und rein eben genau in die Beziehungsarbeit, in die Auseinandersetzung. Und ich beschreibe das oft auch als so eine kleine Revolution, überhaupt darüber zu sprechen, weil diese
Ja.
ganze Sorgearbeit, ach jetzt, wie man das Badezimmer jetzt putzt, ne? Oder wie schnell muss ein neuer Bleistift eben da sein? Oder die neuen Schuhe, wenn die alten zu klein sind. Das sind so Sachen, von denen man eigentlich erwartet, dass sie ganz selbstverständlich irgendwie passieren. Und man möchte nicht darüber reden, weil es sind so, und ich so, ach so, ja, was soll ich denn da jetzt irgendwie die Details festlegen für einen Prozess, der so mini-pini selbstverständlich eigentlich sein sollte? Und Sorgearbeit, nee, das ist doch alles irgendwie nicht so wichtig. Aber wenn man sich vorstellt, man würde über diese Dinge in einem Arbeitskontext verhandeln, dann würde man selbstverständlich diese ganzen Details besprechen. Dann würde man einen Prozess irgendwie festlegen. Wenn die Bleistifte leer sind, wann wird nachgeordert? Und wie lange darf das dauern? Oder, ne? Oder wie kurz muss der Bleistift sein, damit man dann im rechtzeitigen Moment dafür sorgt, dass der Nachschub pünktlich da ist. Also, das sind ja alles so Prozess selbstverständlich. Und man muss sich auch vor Augen halten, dass wenn man, auch selbst wenn man es nicht explizit macht in der Verhandlung, in der Partnerschaft, dass das ja Denkprozesse sind, die trotzdem im eigenen Kopf stattfinden.
Ja.
Dass es ja diese Wahrnehmung ja trotzdem gibt, dass ich in das Mäppchen gucke und sehe, ah, okay, die Stifte werden langsam kleiner. Das ist ja was, was man irgendwie ganz selbstverständlich macht. wie ist der Putzstatus des Badezimmers, wann müsste man mal eigentlich wieder und diese ganzen Dinge. Also die dann explizit zu machen und über Care-Arbeit zu reden und sich in der Partnerschaft Raum dafür zu nehmen und Zeit dafür zu nehmen, das ist eben diese kleine Revolution, Sorgearbeit in den Mittelpunkt zu stellen, in dem sie sonst nie steht, nie stehen darf, sondern weil es nur dieses Bild gibt von der Arbeit, die einfach so wie von Zauberhand passiert und es soll eigentlich alles gut laufen, die Heinzelmännchen, man will eigentlich gar nicht drüber reden und ach, das ist doch alles nichts.
Ach, so schön sauber bei dir, ach, ach, ach.
Ach was, ja. Nein, ich habe doch hier ewig nichts gemacht.
Ja, und so. Genau.
Genau. Das ist so der Anspruch, ne? Das ist vielleicht auch noch interessant für deine HörerInnen zu wissen, wo das herkommt. Also zum einen gab es natürlich in den 60er Jahren so dieses, ne, dieses Ideal der guten Hausfrau, die das alles irgendwie so gut schafft. Aber als dann die Frauen angefangen haben, in die Berufe zu gehen und in die Lohnarbeit, mussten sie ja ihre Partner fragen, ob sie überhaupt was arbeiten dürfen. Und dann haben die gesagt, na ja, also wenn hier zu Hause alles läuft, wenn mit den Kindern alles klappt, ja gut, dann such dir halt einen Job. Und so gab es also aus diesem Zusammenhang einen ganz, ganz starken Anreiz zu sagen, ach, das ist doch nichts. Na klar schaffe ich das.
Ja.
Überhaupt kein Thema. Also es war quasi Voraussetzung dafür, überhaupt eine finanzielle Unabhängigkeit erreichen zu können. Und das hängt uns halt bis heute nach. Das tragen wir alle noch mit uns rum.
Ja.
Und das jetzt so wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen, das ist so diese kleine Revolution. Und auch wenn es so unangenehm ist und es einem so komisch vorkommt, über diese Sachen so viel auch zu sprechen, es hat eben auch was Gutes und was Positives und was Verbindendes, ne? Weil eben das, was sonst nur im Kopf von einer Person stattfindet, dann in beiden wabert und man ist damit nicht alleine. Und wie schön das ist, ne? Dann, wenn jemand eben rechtzeitig das Klopapier nachgekauft hat. Wie cool, also.
Ja, oder die Verantwortung wenigstens. Heute früh ist mein Mann durch die Bäder gelaufen, hat jedem Bescheid gesagt, ich habe vergessen, Klopapier zu kaufen, ich muss das direkt nach der Arbeit machen. Aber er hat sozusagen die Verantwortung übernommen und Bescheid gesagt, dass hier in dem einen Bad nicht mehr irgendwie so. Aber fand ich auch schon irgendwie so. Nicht, dass ich schon wieder irgendwie gucken muss, wo, wer, wie, was, dann von welcher Toilette ruft, sondern er hat es übernommen.
Ja, man weiß es schon. Jemand anderes hat es auch wahrgenommen. Ne? Also man ist in diesen Sachen eben nicht mehr alleine dann. Man trägt auch diese mentale Last nicht mehr alleine. Und wenn es einem dann gelingt, das wirklich besser auch zu verteilen und dass beide sich in ähnlicher Weise verantwortlich fühlen, ist es so entlastend, weil man auch mal was vergessen darf. Ne, weil es ist so.
Es geht da nicht um die Perfektion, auf jeden Fall, ja.
Es geht nicht mehr um so viel. Und dann wird das Leben an sich einfach ein kleines bisschen leichter. Und das ist so schön und so wertvoll, weil das Leben an sich ja natürlich schon total fordernd ist, gerade mit kleinen Kindern und Job und so weiter. Und da gibt's eben so ein ganz, ganz schönes Potenzial, das in der Beziehung gemeinschaftlicher auch noch wieder zu gestalten.
Absolut. Genau. Einen letzten Punkt würde ich, glaube ich, noch. Wir haben jetzt eben bei diesem Schuldings die Listen und die To-Dos abgeguckt. Und was eben ja auch das Besondere und Wichtige ist, dass wir eben auch im Blick haben, und ich weiß nicht, ob du da auch nochmal Ideen hast, diese emotionale Arbeit, also ein Kind durchs erste Schuljahr zu begleiten, das ist ja Koregulation 728%. Darüber rede ich ja so viel. Es geht eben nicht nur um die Listen und nicht nur um die richtige Schultüte, sondern ein Kind durchs erste Schuljahr begleiten ist sehr viel kognitive Care-Arbeit.
Ja, also mein Tipp, der ziemlich aus meiner eigenen Erfahrung jetzt da rauskommt, ist, sich Zeit zu nehmen, wenn es irgendwie möglich ist. Und die erste Schulzeit ja auch nochmal fast wie so eine Eingewöhnung zu betrachten. Die hat man ja in der Kita auch sehr eng begleitet. Und wir wurden von unserer Schule oder der Schule meines Kindes mehr oder weniger dazu gezwungen, diese Eingewöhnung zu machen, weil die das nämlich tatsächlich den Schultag in so Phasen verlängert haben. Und erst waren die dann immer nur von 8 bis 11 da. Dann kam das Mittagessen irgendwann dazu in der übernächsten Woche. Und es dauerte dann fast einen Monat oder über einen Monat, bis sie dann bei einem Ganztagsschultag waren von 8 bis 16 Uhr. Erst habe ich gedacht, als ich das gehört habe, boah, wie soll ich das denn leisten? Und es hat sich aber gezeigt, dass das total super war, weil es eben ganz viel Zeit für diesen Übergang bereitet hat, wo wir eben notwendigerweise, wir mussten uns ja dann kümmern, wir mussten ja unser Kind betreuen, dann eben viel Zeit auch hatten mit dem Kind und es erzählen konnte. Ich weiß, ich glaube, viele Leute haben solche Kinder, wo es immer so ein bisschen dauert, bis die Sachen erzählen. Und unser Kind platzt nicht so raus, sondern es braucht den richtigen Moment und die richtige Konstellation. Und oft ist es dann abends auch erst direkt vom Einschlafen und so, wo es dann so ins Erzählen kommt. Und diese Räume bereitzustellen, das wär mein Tipp. Und wenn man das ja nicht alleine kann, sollte man sich das definitiv irgendwie aufteilen. Also sich auch, wenn man mehrere Kinder hat, exklusive Zeit zu nehmen, um solche Räume aufzumachen, um nachzubesprechen. Ja, oder eben eine Nähe zu haben, denn das ist ja schon auch ein Thema auch für Eltern, glaube ich, dass die Distanz nochmal wächst auch zu dem Kind in der Schule. In der Kita hatte man ja immer viel Kontakt auch zu ErzieherInnen, konnte jederzeit, war jemand ansprechbar, den man fragen konnte zu irgendwas, fast jederzeit. Und in der Schule ist das ja noch viel mehr so Blackbox, wo man nicht weiß genau, was da passiert. Oder die Kontaktpunkte mit den LehrerInnen sind geringer und so. Und da muss man nochmal anders loslassen. Ich glaube, das kann auch für Eltern dann schön sein, eben sich da nochmal bewusst auch nochmal mehr Zeit zu nehmen. Zeit ist, glaube ich, da fast der wichtigste Punkt. Ne? Also wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, dort für ein paar Wochen Arbeitszeit vielleicht auch zu reduzieren oder sich ein, zwei, drei Urlaubstage verteilt, so dass man 2 Stunden früher zu Hause ist für eine Weile oder sowas. Das kann, glaube ich, sehr lohnenswert so sein, damit man diese emotionale Begleitung dann nicht auch so geballt hat an den Wochenenden oder so ein bisschen auch mehr dran bleibt, so ein Stück.
Ja, finde ich voll gut. Und vor allem, ich glaube, der allerwichtigste Punkt ist, dass wir sie einplanen. Mhm. Dass wir sie einplanen und dass es bewusst ist und dass wir nicht die Erwartung haben, Kind kommt ja jetzt zur Schule und warum wird es jetzt plötzlich am Nachmittag so viel wütend?
Ja.
So ein bisschen. Und auch aus fachlicher Sicht, ich möchte das überhaupt nicht dramatisieren, so, aber sie brauchen einfach die Koregulation. Also es ist okay, wenn unser Kind eben ein Stück, also sehr viele Eltern, die ich begleite, die träumen davon, dass, also ja, es ist so ein Zwieding. Natürlich muss man es wieder gucken, wie organisiert man das und eben bitte nicht automatisch die Mutter.
Mhm, genau.
Im ersten Elternjahr kann man ja noch diesen Vorwand mit dem Stillen bringen. Den kann man jetzt um die Einschulung herum nicht mehr bringen. Dass das mindestens genauso gut die Papas machen können, wenn eben es genau Mama und Papa geht. Aber dass aktive Koregulationszeit eingeplant werden.
Genau, dass es eingeplant wird, ne? Wie so eine richtige Eingewöhnungszeit. Das wäre, glaube ich, auch so mein wichtigster Tipp. Also, aber wenn es jetzt nochmal so ein bisschen praktischer sein soll, dann kann man also natürlich auch beide Elternteile in den Klassenchat hinzufügen und sich als Papa dann auch die Namen, also aktiv hingehen und sich die Namen merken der KlassenkameradInnen, die sieht man ja dann auch nicht so, das muss man ja auch irgendwie, ich kann die bei meinem Kind auch noch nicht alle, ehrlich gesagt, darüber auch zu signalisieren, ich habe so ein Interesse an dem, was da passiert in deinem Leben. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein Punkt ist, an dem man auch noch mal stärker Kontakt so verliert. Ne, weil es einem nicht mehr so auf dem Silbertablett serviert wird, was da so stattfindet in der Schule. Man sollte sich vielleicht darüber bewusst sein, dass es einer zunehmenden Anstrengung bedarf, mit älteren Kindern auch in Kontakt zu bleiben, einfach weil sie sich natürlich entwickeln und anders orientieren und unabhängiger werden.
Ja, ich finde, es ist eine Veränderung. Ich finde es eine Veränderung und tatsächlich finde ich es auch okay, wenn man nicht mehr alle Klassennamen hat, aber also Verbindung, ich würde nicht sagen, dass dann weniger Verbindung ist, aber es sind andere Dinge, man macht vielleicht Hobbys noch mal mehr, die Gespräche sind, es geht vielleicht eher auch so von sehr viel Zeit auf die Zeit, die man hat, auch nochmal anders nutzen.
Ja, finde ich auch einen interessanten Aspekt, ne? dass das auch eine Gelegenheit sein könnte, da eine Gemeinsamkeit vielleicht auch noch mal zu entdecken, die jetzt damit gar nichts zu tun hat, ne, sondern eben andere Anknüpfungspunkte findet.
Total wertvoll irgendwie auch für diesen Bogen. Ganz, ganz viel. Ich hatte noch ein ganz wertvolles Aha, als ich dein Buch gelesen habe, dass ich für mich die Care-Arbeit für meine Kinder auch nochmal sichtbarer machen möchte. Dass dieses Einzelmännchenzeug so niemand dienlich ist. Und nicht, also ich hatte manchmal so vielleicht das Gefühl, ich will nicht, dass sie denken, dass sie anstrengend sind sozusagen, aber darum geht es ja irgendwie nicht, sondern einfach, dass es für ein Zusammenleben dazu gehört, dass sich Menschen kümmern. Mhm. Unser jüngstes Kind ist jetzt eingeschult worden, ältere Kinder sind in der Pubertät irgendwie und dass es einfach klar sein darf, dass Care-Arbeit nicht von Heinzelmännchen Hand geschieht. Es geht ja auch um Verantwortung und wir sind hier als Team. Also das muss nicht dieses Machtkampfding haben, sondern hey, wir sind hier ein Team, wir sind eine Familie, tragen gemeinsam die Verantwortung und gucken, wie wir die angenehmen und die manchmal auch lästigeren Dinge machen. Aber tatsächlich auch die Kinder dann merken, es fühlt sich total cool an, wenn ich jetzt Obst geholt habe und alle total begeistert dieses Obst essen. Oder ich habe eine Runde Döner geholt und alle essen danach begeistert Döner oder man hat irgendwie, ich habe ein Kind, was total gerne so Sachen auch schön macht irgendwie, den Geburtstagstisch schön oder mal ein Blümchen irgendwo hinstellen und dann auch strahlt, wenn irgendwie, oh, wer hat denn die Blumen hingemacht? Das war doch, ja, danke, dass du es hier irgendwie schön gemacht hast. Das Geben auch schön ist, die tatsächlich auch erfahren und dass es notwendig ist.
Mhm, dass es schön ist und dass es eben im Alltag genau stattfindet. Das ist noch ein wichtiger Hinweis, auch an mich selbst gerade, merke ich. Dass es gibt ja so in dieser Kleinkindphase, ist es ja oft gar nicht möglich, auf Kinder aufzupassen und dann gleichzeitig diese ganzen Alltagsdinge zu tun. Und so bin ich auch in so einen, merke ich gerade, in so einen Rhythmus gekommen, wo ich, sobald die Kinder in Schule und Kita sind, bevor ich dann ins mein Büro fahre, erstmal noch eine halbe Stunde aufräume. Wobei ich jetzt denke, vielleicht wäre es langsam an der Zeit, diese halbe Stunde nicht mehr in diese Zeit zu legen, sondern es als gemeinsame Aktivität auf den Abend zu verschieben, um ja diese Sichtbarkeit auch wieder hervorzuholen. Also ihnen auch die Chance zu geben, mitzumachen. Denn wenn ich es schon aufgeräumt habe, dann müssen sie es natürlich nicht mehr aufräumen. Genau. Aber das ist merke ich gerade, es ist ein guter Hinweis, weil es eben so einen Punkt gibt, an den man dann einfach überschreitet. Also man gewöhnt sich so dran, die Sachen ohne die Kinder zu machen, weil es mit den Kindern nicht geht. Und wenn man das weiter so durchzieht, dann bleibt die Arbeit unsichtbar. Also man muss eigentlich dann so einen Punkt finden und das ist vielleicht der Schuleintritt gar nicht so verkehrt, dass man dann anfängt, eben auch sichtbar Care-Arbeit zu leisten.
Ja, und auch da bin ich auch bei dir, man muss auch auf Kapazitäten gucken. So, haben wir jetzt gerade, genau, wenn die ganz viele Co-Regulation ist und auch da wieder die unperfekten Dings. Also ich überlege gerade, wie das bei uns so im normalen Alltag ist, aber es bei uns zum Beispiel hat sich einfach der Samstag hat sich rauskristallisiert, dass da die To-Dos gemacht werden und dann die schönen Dinge oder also keine Reihenfolge, aber am Samstag so. Und dann ist natürlich, wenn der eine die Flaschen wegbringt und der andere die Pappe runterbringt, schneller sozusagen oder dann ist mehr Zeit oder sie erleben uns auf jeden Fall das zu tun und dann ist es oft auch eben dann automatischer. Aber ich überlege jetzt gerade bei den älteren Kindern, wo Schule dann auch nochmal anzieht, das ist ja auch unterschiedlich, wie viel Kapazitäten Schule braucht. Für manche Kinder braucht Schule kaum Kapazitäten. Dann kann man super am Abend nochmal irgendwie zusammen Care-Arbeit machen. Aber für manche Kinder bedeutet Schule ja auch mehr, als man überhaupt Kapazitäten hat. Mhm. Da wäre ich jetzt auch nicht die Person, die sagt, okay, und jetzt müssen wir aber auch nochmal.
Nein, natürlich. Das ist ja immer eine Abwägungssache. Das ist ja immer, muss man immer gucken, wie es in der eigenen Familie und in der eigenen Situation dann gut funktioniert.
Gut, jetzt kommen wir zu dem Punkt. Welche drei Punkte oder vielleicht drei, ich sag's auch manchmal, drei Pflänzchen, was sind denn so drei Dinge, die vielleicht noch mal weiter wachsen dürfen? Auch was würdest du auf jeden Fall gerne noch mal mitgeben, wenn es jetzt sozusagen nur zwei oder drei Dinge sind?
Also die erste Sache ist, dass jeder Care-Arbeit, Fürsorgearbeit und das Verantwortungsgefühl dafür lernen kann und lernen muss. Dass auch eben diejenigen, die es jetzt schon können, es deswegen können, weil sie es bereits gelernt haben und nicht, weil es ihnen angeboren ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass auch in Partnerschaften, also vor allem in Partnerschaften, die Zeit von allen Beteiligten den gleichen Wert hat. Und dass Sorgearbeit nicht deswegen weniger wertvoll ist, weil niemand dafür bezahlt. Und dass man deswegen auch durchaus Pausen von Sorgearbeit braucht, auch wenn es eben keinen Kontoeingang dafür zu verzeichnen gibt oder diese Aufgaben total repetitiv sind und deswegen niemandem auffallen. Wenn es Zeit, Kraft, Ressourcen, auch geistige Ressourcen kostet, dann ist es genauso ein wertvoller Beitrag zum Familienleben wie ein Einkommen. Equal Care oder gleichberechtigte Partnerschaft kann auch heißen, dass alle Elternteile gleich viel Freizeit von der Seite das zu betrachten. Genau. So diese Frage, darf ich das, wo ich doch gar nichts mache? Darf ich hier mir 2 Tage frei nehmen oder mich jetzt aufs Sofa setzen, obwohl ich doch hier so, davon muss man wegkommen, ne? Also die Zeit aller Beteiligten ist gleich viel wert, egal wie viel jemand dafür bezahlt. Das sollte keine Rolle spielen.
Ja. Das finde ich ist auch ein sehr guter Punkt. Ich würde sagen, du musst sogar, es ist deine Verantwortung, dass du Pausen machst.
Ja, das kommt noch dazu.
Nicht kannst du, sondern musst du, weil wenn wir gute Koregulation bei unseren Kindern leisten, alleine da ist schon, du kannst die Arbeit gar nicht so machen, wie du sie machen willst, wenn du deinen Akku nicht auflädst.
Mhm. Ja.
Du hast es auch im Buch sehr schön beschrieben. Du bist ja auch, genau, ich finde es wirklich mit Nervensystemsarbeit auch, also dass man wirklich diesen Raum für sich braucht, um für sich zu schwingen, dass man dann wieder Koregulation bieten kann.
Ja, der dritte wichtige Punkt ist natürlich, dass sich bei den Herausforderungen, mit denen jetzt hier Frauen und Mütter vor allem zu tun haben, dass das kein individuelles Problem ist. Dass das die Folgen sind von vielen Jahren, Jahrhunderten patriarchaler Strukturen, Sozialisation mit Rollenklischees, auch politischen, institutionellen Anreizen, die heute immer noch dazu beitragen, dass Frauen und Mütter weniger arbeiten. Natürlich auch die schlechte Care-Infrastruktur, dass Kitas unzuverlässig sind, weil Personalmangel besteht, die ganzen Care-Berufe auch so schlecht bezahlt werden. Das alles sind strukturelle Herausforderungen, die wir in unserem kleinen Familienleben nicht lösen können. Wir können total zu mehr Gerechtigkeit kommen auf unterschiedlichen Wegen. Das ist auch immer ein bisschen anders, was sich dann für familiengerecht anfühlt und was nicht. Aber es ist eben nicht möglich, nur mit einem besseren Mindset oder mit einer besseren Organisation oder mit der 15. Effizienz-App oder so diese Herausforderung zu bewältigen. Damit ist man also überhaupt nicht alleine und ich möchte, dass alle wissen, die von Mental Load oder Emotional Load betroffen sind, dass das nicht ihre Schuld ist, dass es nicht an ihnen liegt, dass sie zu sensibel, zu empfindlich oder zu was auch immer sind, sondern dass das im Grunde genommen ein Feature von diesem System ist. Kein Fehler, der bei einem Einzelnen zu finden ist.
Ja, das finde ich auch total, dass es eben überhaupt kein persönliches Versagen ist, dass es so ist, wie es ist und dass wir vor den Herausforderungen stehen, vor denen wir stehen. Ich danke dir, Jo. Hat mir total viel Spaß gemacht. Dein Buch auf der einen Seite, aber das Gespräch jetzt gerade noch mal mehr. Wo bekommt man noch mehr, Jo? Du hast ja auch ganz viel Angebot. Und wo bekommt man das?
Ja, man bekommt mich, also vor allem, glaube ich, am häufigsten auf Instagram. Da habe ich meinen Kanal jo.lücke. Und ich biete an als Speakerin in Unternehmen oder Verwaltungen zu kommen und über die Rolle der Sorgearbeit in Wirtschaft und Gesellschaft zu sprechen. Ich habe im Moment 3 Fortbildungsangebote für Menschen, die auch in ihrer Beratungspraxis oder Arbeitspraxis mehr Equal Care integrieren wollen. Einmal so für TrainerInnen und Menschen, die selbst Workshops anbieten, dann für Lehrkräfte, die mit Schülerinnen und Schülern über Sorgearbeit sprechen wollen und für Menschen, die in Paar- und Familienberatungen tätig sind und die ihre politische Bildung in Bezug auf Sorgearbeit ein bisschen auffrischen wollen. Denn das spielt in vielen Kontexten noch so gar keine Rolle. Das sind meine Angebote, die man über meine Webseite finden kann.
Dankeschön.
Ich danke dir.
Genau, noch eine Frage am Ende, die ich allen Gästen stelle, Gästinnen. Hast du eine Erinnerung, die dich geprägt hat in den Jahren, aus deinen Jahren 5 bis 10? Vielleicht sogar in die Richtung, wo du jetzt gegangen bist oder auch einfach irgendwie, was war eine Erinnerung, die dich sozusagen als 5- bis 10-Jährige geprägt hat?
Ja, ich hatte immer schon einen ganz stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und in der Schule sind mir einige Dinge begegnet. Ich kann das nicht mehr ganz genau sagen, in welchem Alter das war, aber ich denke mal auch so mit 7 oder 8, die ich nicht so cool fand und die ich irgendwie merkwürdig fand. Und dann bin ich an einem Nachmittag, kam ich aus der Schule und habe dann meiner Mutter das erzählt. Und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, sinngemäß, dass ich immer, wenn mir was nicht gefällt oder ich was nicht richtig finde, das auch sagen kann, wenn ich dabei höflich bleibe. Und das ist, glaube ich, etwas, was mich begleitet hat, wenn auch unbewusst. Also es ist jetzt das Erste, was mir eingefallen ist, als du gefragt hast. Das, würde ich sagen, hat mich durchaus geprägt und mir wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle Mut gegeben, zu sagen, was ich denke.
Wie schön, wie wertvoll für uns alle. Danke.
Danke dir.
Falls du die erste Podcast-Folge nicht gehört hast, mag ich sie dir tatsächlich sehr empfehlen. Hör dir ruhig nach und ansonsten genau dieses Gespräch führe ich mit Jo Lücke. Sie ist unterwegs für neue Normen für Wirtschaft und Care. Sie ist selbstständige politische Bildnerin und Autorin eben von einem wundervollen Buch, über das wir hier sprechen, Fürsorge, wie Equal Care euer Familienleben rettet. Und sie ist auch Mutter von 2 Kindern, sozusagen mittendrin. Ich kann an dieser Stelle wiederholen, wie viel Freude mir dieses Gespräch gemacht hat. Und ja, wahrscheinlich auch, weil es mich eben auch sehr berührt und mich immer wieder beschäftigt, uns als Paar immer wieder beschäftigt, wie wir dieses Ding machen und auf jeden Fall auf dem Weg sind. Und ich habe total schön von Joe jetzt auch mitgenommen. Ich bin oft so an dem Punkt, irgendwie scheitern und nicht gut genug oder ist ja auch nochmal anstrengend, aber dass diesen Prozess, den wir gehen, darüber sprechen, uns Gedanken zu machen, der schon so unglaublich wertvoll ist. Und dass wir eben den Punkt sehen, dass es nicht darum geht, dass wir nochmal uns jetzt auch noch um Equal Care kümmern müssen, sondern nein, Equal Care kann eine Lösung sein. Und da kann ich auch von uns besprechen. Wir sind da weit weg von perfekt, doch wir sind auf dem Weg und wir empfinden es tatsächlich beide als Elternteile als sehr angenehm und als entlastend. Das staune ich sozusagen irgendwie, dass mein Mann mehr Verantwortung übernimmt und das als Entlastung wahrnehmen kann. Und gleichzeitig ist es ein Prozess. Das ist nicht alles easy peasy. Das möchte ich dir nicht erzählen. Das erzähle ich dir an keiner Stelle. Das erzähle ich dir auch nicht, dass Einschulung und das erste Schuljahr easy peasy sein wird. Ich kann dir aber erzählen, wie ihr das gut rocken könnt. Und ich kann noch mehr. Ich werde es dir nicht nur erzählen, sondern ich zeige dir, wie du das erste Schuljahr oder die gesamte Grundschulzeit gut mit deinem Kind rocken kannst. In meinem Schulstart-Bindungsstark-Coaching. Wir starten am 1. August und wir nutzen diesen August, den kompletten Monat, um dich schulfit zu machen, damit du dein Kind bindungsstark durch die Schule begleiten kann. Ein paar Plätze sind noch frei, die ersten sind weg. Ich freue mich sehr. Nutze die Plätze sind limitiert. Und ja, es ist gerade auch total schön. Ich habe die letzte Zeit viel Rückmeldungen von Familien bekommen, die letztes Jahr dabei waren und jetzt sozusagen das erste Schuljahr gerockt haben und wirklich sagen, danke, Kieran. Danke, Kieran, das hat für uns so einen Unterschied gemacht, dass wir dieses Jahr und ein wichtiges und entscheidendes Jahr gut rocken konnten, dass wir wussten, worauf es ankommt. Wir wussten, wie Kommunikation gelingen kann und wir können sagen, das Jahr war gut. Auch wenn es nicht immer nur easy peasy war. Ein gutes erstes Schuljahr, damit du das in einem Jahr auch sagen kannst, melde dich jetzt an. Ich freue mich auf dich. Genau, und nächste Woche gibt es ja schon die nächste Folge, weil es jetzt hier eine extra eingeschobene Folge war. Wir sind gerade in Niedersachsen, sind gerade schon Ferien. Ich liege am Meer, wenn diese Podcast-Folge rauskommt und habe auch schon die nächste Podcast-Folge für dich vorbereitet. Da geht es dann darum, wie du damit umgehen kannst, mit dem Leistungsdruck, der doch von der Schule herrückt und noch mit anderen Hürden und Herausforderungen. Also, in einer Woche wieder ein Podcast an und vorher meldest du dich noch für das Coaching an. Ich freue mich auf dich.